SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nabil Atassi.
Valentin Grüner in SWR 1. Leute, hallo und herzlich willkommen.
Hallo.
Sie sind Wildhüter, Naturschützer in der Savanne in Botswana. Dort hüten Sie auch Ihre Löwin Sirga. Jetzt sind Sie hier in Deutschland, bleiben insgesamt 3 Wochen hier, sind so ein bisschen unterwegs. Vermisst Sie Ihre Löwin da nicht?
Doch, mit Sicherheit. Ja, die vermisst das jetzt schon. Die muss auch jetzt im großen Gehege sitzen. Das ist so eine Fußballfeldgroße Geschichte. Und ja, das vermisst sie natürlich, weil sie jetzt erstmal nicht raus kann. Das geht dann wieder los, wenn ich da bin. Und ja, aber da muss sie durch. Ich auch. Ich vermisse natürlich auch den Löwe.
Wie äußert sich das eigentlich, wenn so ein Löwe einen vermisst? Also jault die dann oder wie kann ich mir das vorstellen?
Die brüllt, ja. Das heißt, das macht sie aber so auch. Das ist ja so eine Art Revieransage. Das heißt, abends, wenn die aufwacht, dann brüllt die so oder so. Und dann macht sie das auch, ja, morgens. Und ich höre jetzt von meiner Freundin, die zu Hause Babysitting macht, okay, dass sie jetzt doch ein bisschen mehr brüllt als normal. Meistens merkt man dann, wenn ich zurückkomme, dann ist die Umarmung noch ein bisschen härter als normal, ja.
Als Bestrafung oder als Zeichen der Freude?
Nee, einfach als Zeichen der Freude,
ja. Ja. Und für Sie, wie wirkt sich das aus? Also ich meine, Sie haben jetzt vor 10 Jahren, da kommen wir gleich noch näher drauf zu sprechen, mit Ihrer Löwin Sirga wirklich eine ganz tiefe Verbindung auch eingegangen, weil Sie sie gefunden und aufgezogen haben. Genau. Wie ist das für Sie, jetzt ja, so ohne sie zu sein?
Ne, ist natürlich eine... Ja, schon eine Umstellung. Ich bin eigentlich fast nie von ihr weg. Das ist das 3. oder 4. Mal in den 10 Jahren, dass ich nicht bei ihr bin. Und ich muss schon sagen, also wenn meine Freundin und auch einer meiner Angestellten, der sehr, sehr zuverlässig ist, dem ich wirklich vertrauen kann, wenn der nicht da wäre und meine Freundin im Moment, dann wird das überhaupt nicht gehen. Dann würde ich gar nicht weggehen. Mhm. Aber ich weiß, sie ist in guten Händen. Und ja, sie kriegt ihr Essen, die freut sich. Das Gehege ist groß, da fliegen ein Haufen Vögel rein. Die fängt sie auch, also die jagt ein paar Vögel. Die hat schon ihren Spaß und... Ja, aber länger als 3 Wochen würde ich es auch nicht machen wollen.
Also Sie brauchen schon immer jemanden dort. Also das heißt, so richtig weggehen, dass sie ganz ohne Bezugsperson bleibt, das geht eigentlich nicht.
Genau, das geht eigentlich nicht.
Ja. Sie haben mit 20 Jahren Ihre Heimat verlassen. Sie kommen hier vom Bodensee und sind in die Wüste Kalahari nach Botswana gegangen, über Umwege, da kommen wir auch gleich noch zu, um Ihren Traum zu verwirklichen.
Ja.
Was hat Sie damals angetrieben?
Ehrlich gesagt, wirklich nur... Einfach Afrika, Natur, Tiere, so dieses, was man halt so aus dem Fernsehen kennt, ne? die Dokus und solche Sachen. Und das war, ja, das ist, sag mal, so ein ganz naiver Grundgedanke mit dem oder so eine Leidenschaft. Deshalb bin ich dahin. Und ja, hat sich was ziemlich Großes draus entwickelt inzwischen, auch in eine ganz andere Richtung, die ich vorher gar nicht gesehen habe und auch nichts von wusste. Aber zu Anfang war das wirklich so ein ganz naiver Traum mit Afrika, Tierwelt und Naturschutz.
Das ist ja so ein Traum, den viele träumen. Das ist ja eigentlich so ein Traumberuf, auch so Wildhüter in Afrika. Das hört sich ja total spannend an. Was ist denn für Sie jetzt das Besondere dran, jetzt wo Sie es auch eine ganze Weile schon machen?
Es ist halt eine unglaubliche Freiheit, die man da draußen hat. Ich meine, ich lebe wirklich in einem der dünnst besiedelsten Länder der Welt und dann noch in einer der dünnst besiedelsten Ecken in dem Land. Also es ist echt, ich glaube, das ist fast schwer zu erklären, was für eine Weite das wirklich ist da draußen. Das ist schon unglaublich. Und ja, das ist, glaube ich, diese Freiheit, die damit kommt, einfach mitten in der Natur zu sein, das ist für mich das ganz Besondere dran, die Tierwelt einfach um mich rum zu haben und wirklich eine natürliche Tierwelt, das ist schon was ganz Besonderes. Und gleichzeitig kommt auch eine Riesenverantwortung damit. Freiheit heißt irgendwie auch, man ist für sehr viel verantwortlich, was halt nicht um einen rum nur automatisch passiert. Mhm. Aber das genieße ich schon am meisten, glaube ich, dass ich einfach wirklich mein eigenes Ding da machen kann.
Herr Grüner, alle wollen mit Ihnen über Ihre Löwin sprechen und über die Savanne in Botswana. Wenn man dann so draußen ist, Sie haben gerade erzählt, diese Weiten, die kennen wir hier gar nicht. Ich stelle mir jetzt so ein bisschen vor, Mecklenburg-Vorpommern, wenig Besiedlung oder so. Aber wenn man dann da draußen ist, muss man sich da wirklich dran gewöhnen, weil man hört ja nichts, es gibt kein Licht, alles ist still. Haben Sie da eine Weile gebraucht, um sich dran zu gewöhnen?
Ja, auf jeden Fall ist schon was völlig anderes einfach. Man ist wirklich mitten in der Wildnis und es ist eine ganz unberührte Natur, muss man sagen. Also hier ist ja, selbst wenn man Mecklenburg-Vorpommern irgendwie auf dem Land ist, trotzdem Felder, irgendwie ist da noch menschlicher Einfluss. Da draußen ist wirklich gar nichts. Man sieht keine Lichtverschmutzung. Und das sind schon Sachen, die am Anfang ganz verrückt sind. Man wirklich nächtelang, ja, man fühlt sich, als wenn man wirklich mitten im Nirgendwo, als gäbe es eigentlich gar keine Zivilisation. Und das ist schon was Verrücktes und das braucht eine Weile, bevor man sich da irgendwie wirklich zu Hause und wohl drin fühlt.
Schönes Gefühl für Sie oder war das auch für Sie am Anfang so ein bisschen unheimlich?
inzwischen wirklich einfach ein wunderbares Gefühl. Das ist zu Hause für mich am Anfang schon unheimlich. Und nicht nur jetzt die Stille und die Weite, sondern auch, dass man eben weiß, da sind jetzt Löwen, Leoparden, solche Sachen, Hyänen, die auch wirklich bis zu uns nach Hause kommen. Das heißt, das ist schon was, wo man am Anfang, wenn man es noch nicht kennt, sich doch ein bisschen Sorgen macht. Und dann brüllt halt auch mal ein wilder Löwe irgendwie um die Ecke und der läuft dann direkt vorbei. Und man sitzt nur im Zelt und man hat auch nichts anderes als so eine kleine Stoffwand dazwischen. Das sind schon so Sachen, wo man am Anfang... Ja, natürlich gruselt man sich da so ein bisschen, aber man gewöhnt sich dran und es ist auch echt nicht so gefährlich, wie es sich anhört.
Schon anders als bei uns. Sie sind hier in der Gegend aufgewachsen, ganz grob gesagt, am Bodensee und waren in ihrer Kindheit, gab es da schon Zeichen, dass Sie vielleicht auch schon als Kind gespürt haben, ich muss hier irgendwie weg, mir ist das hier eigentlich alles zu dicht?
Ja, das hatte ich schon immer irgendwie, diese Idee wegzukommen. Ich hatte es aber wirklich immer, dass ich einfach in den Wald wollte, in die Natur, weg von Menschen. Im Kindergarten habe ich schon gesagt, ich gehe nicht in das Gewühl rein, das ist mir zu voll und bin dann auch abgehauen und habe mich im Naturschutzgebiet versteckt. Also hatte ich das mit Sicherheit schon von klein auf, dass ich ganz gerne weg bin von zu vielen Leuten und ja, dem Ganzen drumherum.
Wie hat denn Ihr Umfeld darauf reagiert? Also jetzt zum Beispiel die Eltern, haben die gesagt, oh Mensch, der Junge, der ist ein bisschen komisch, oder haben die das eher gefördert bei Ihnen?
Die haben das auf jeden Fall gefördert, also meine Liebe zur Natur, wobei im Kindergarten musste ich dann schon auch und Schule natürlich.
Sie haben ja auch einen Schulabschluss natürlich gemacht.
Genau, ja. Aber das hat also noch ganz normal funktioniert und ja natürlich, ich meine als Teenager, man geht feiern und das war alles ganz normal, da war jetzt nichts Besonderes an mir, bis auf dass ich zu Hause schon immer so einen halben Zoo hatte mit Waschbären und allen möglichen Sachen.
Waschbären?
Ja.
Mhm.
Die ich zu Hause hatte. Also ein Haufen Viecher, da war ich, glaube ich, auch immer bekannt für so als, ja, unter meinen Freunden, dass ich immer das mit den Tieren irgendwie habe. Mhm. Aber ja, die Eltern haben das auf jeden Fall unterstützt, hat niemand gesagt, der ist irgendwie verrückt, ja.
Sie wollten ja auch Tierarzt werden, genau. Eigentlich. Das wollten Sie studieren und als Ihnen das Geld dann fehlte, dann sind Sie erstmal haben Sie eine Reise gemacht und zwar nach Kanada, aber da eigentlich gar nicht die Erfahrungen gemacht, wo man sich jetzt vorstellen würde. Also wenn ich mir jetzt Sie, der jetzt in der Wüste in Botswana lebt, in Kanada vorstelle, dann stelle ich mir natürlich vor einen, der mit einem Bärenfell über der Schulter Holz hackt.
Ja.
Ja, war aber gar nicht so. Ne?
War überhaupt nicht so. Ich bin nach Kanada wegen Geld fürs Studium eigentlich. Und leider verdiene man nicht viel Geld beim Holzhacken mit Bärenfell, sonst hätte ich das mit Sicherheit gemacht. Das war also in den Ölsandfeldern, also Ölminen, oberirdische in Kanada, ganz im Norden von Alberta. Und das war richtig heftig, muss ich sagen. Also erstmal diese Zerstörung der Natur auch zu sehen, was da wirklich passiert, damit wir an das Öl rankommen und der Job alleine auch, bei minus 40 Grad draußen zu arbeiten den ganzen Tag, wenn man gerade aus der Schule raus ist, war schon hart, aber es hat sich gelohnt und ja, irgendwie ist das mit dem Studium dann so stecken geblieben. Ich bin dann erstmal nach Afrika und habe dann das Geld benutzt, um auszuwandern, kann man schon so sagen eigentlich.
Ein normales, ein konventionelles Leben in Deutschland kam für ihn nicht in Frage. Valentin Grüner in SWR1 Leute. Sie wurden stattdessen Wildhüter in Afrika. Und für Sie ist das wahrscheinlich jetzt inzwischen das normale Leben, oder?
Genau, kann man wirklich so sagen. Also ja, Deutschland ist für mich echt sehr exotisch, gerade hier zu sein. Die Städte, das Ganze, es ist schon sehr busy. Einfach überall Menschen und schon ein Kulturschock. Also mitten im Busch zu Hause zwischen den Tieren, das ist wirklich zu Hause und ganz normal inzwischen.
Wenn Sie es nochmal zurückdenken, also es gibt ja eine Stelle, Sie haben ja Ihre Geschichte aufgeschrieben in Ihrem Buch. Es heißt Löwenland und Sie haben dort auch mal aufgeschrieben, eine Szene, wie Sie als noch nicht Student, aber schon fast Student bei Ihrer Freundin in Marburg in einer WG sind und aus dem Zimmer gucken und dann fremde Menschen von ihrem Frühstück aufschauen. Und da merkt man richtig, spürt man richtig, das war wirklich überhaupt nicht ihrs.
Genau, das war eigentlich das erste Mal, dass ich versucht habe, in die Stadt zu ziehen, sage ich mal, wegen der Beziehung hauptsächlich und das war mir auch wichtig. Aber man muss dazu sagen, ich hatte auch gar keinen Plan, was ich vorhabe oder was ich da will jetzt und warum ich wirklich da bin. Das ging dann auch sehr flott, das waren wirklich nur ein paar Tage im Prinzip der Umzug und der Anfang da war genug für mich, um zu sagen, das geht gar nicht mehr und dann bin ich weg. Das heißt, das hatte ich schon vorher irgendwie, dass ich das einfach gar nicht kann.
Und die Beziehung ging ja dann auch in die Brüche mit ihrer damaligen Freundin. Sie mussten ja dann wirklich nach Afrika gehen, um ihr Glück zu finden, nach Botswana in dem Fall. Muss man da einmal so richtig unglücklich gewesen sein, damit man sein Glück irgendwo finden kann?
Glaube ich gar nicht unbedingt. Also das war schon unglücklich, die Beziehung war kaputt, aber ich meine, das passiert natürlich auch in dem Alter, da bin ich mit Sicherheit nicht der Einzige. Ich glaube, ich bin jetzt nicht aus dem Unglück irgendwie dahin, das war für mich mehr Studium, deshalb wollte ich ja eigentlich studieren, dass ich nach Afrika komme. Und ich war aber nie da, das war so das große Ding für mich und ich habe dann gesagt, jetzt habe ich das Geld, um zu studieren, aber wirklich jetzt dann 7 Jahre mich in die Uni zu setzen, nur um in ein Land zu gehen, in dem ich letztendlich dann als Tierarzt arbeiten möchte, aber ich habe das Land oder den Kontinent noch überhaupt nicht kennengelernt, das war mir jetzt nicht so recht und ich habe mir eigentlich damals nicht vorstellen können, in Deutschland Tierarzt zu werden.
Also, warum nicht?
Weil ich das studieren wollte, um mit wilden Tieren wirklich in der Savanne zu arbeiten und jetzt nicht unbedingt eine Katze oder einen Hamster zu versorgen, also da gar nichts dagegen, aber das war jetzt nicht mein Traum. Also dafür hätte ich mich nicht so lange in die Uni gesetzt. Und ich habe dann in Afrika eigentlich gemerkt, als ich dann da war, weil ich gesagt habe, ich gehe jetzt einfach mal hin. In Namibia war das damals.
Sind Sie auf eine Aufzuchtstation damals gegangen? Mhm.
Da habe ich eigentlich gemerkt, dass für mich Tierarzt sein gar nicht so das Ding mehr ist, weil auch, das wurde uns nie erklärt in der Schule, glaube ich. Also war mir gar nicht bewusst, sage ich mal, dass man jetzt als Tierarzt, ist eigentlich klar, aber man kümmert sich ja um Tiere, die irgendjemand besitzt, der auch dann dafür bezahlt. Natürlich gibt es Jobs in der Forschung und ein bisschen in den Nationalparks, aber das ist unglaublich wenig. Mhm. Und eigentlich das, was mich fasziniert und interessiert, ist schon das Ökosystem insgesamt, wie das gemanagt wird, wie man sich darum kümmert und nicht jetzt das individuelle Tier, was vielleicht eine Krankheit hat. Und in einem gesunden Ökosystem gehört das ja einfach dazu, dass Tiere sterben, krank werden. Und da soll man eigentlich keinen Tierarzt mit reinbringen. Und mir war dann nicht klar, was ich studieren müsste, um in diese Richtung reinzukommen und bin dann einfach in Afrika hängen geblieben und habe dann mehr im Praktischen das einfach angefangen.
Ihre Eltern hier am Bodensee, die haben ja bestimmt gedacht, ah ja, der Junge, der geht jetzt nach Namibia, dann kommt er aber wieder zurück. Wie haben die denn reagiert, als sie gemerkt haben, oh Gott, der kommt ja nicht mehr zurück, der bleibt da?
Ja, genau das. Am Anfang war das klar. Ich glaube, die haben gedacht, ja, hier kurz mal nochmal abzischen, dann kommt er wieder und
der setzt sich in die Uni. Der muss sich mal ausleben, der Junge.
Ja. Ich weiß noch genau, ich habe die von Namibia aus angerufen. Da gab es ein Telefon, so ein ganz altes, ne, mit dem Kabeldingens noch, was irgendwo in der Hütte an der Wand hing. Und das war natürlich immer eine Schlange. Wir hatten so 60 bis 70 Freiwillige aus Europa, Amerika, überall her eigentlich, die da waren. Und natürlich war jeden Abend da eine Schlange, weil irgendjemand mit Mama und Papa reden wollte. Und irgendwann habe ich mich da mal angestellt und habe angerufen zu Hause. Und habe von da aus wirklich schon gesagt, das war's, ich bleibe in Afrika, ich habe ein paar Freunde hier getroffen, wir wollen eine Firma gründen. Ich glaube, meinem Vater war schon klar, dass das eigentlich sehr ernst gemeint ist. Für die Mutter hat es, glaube ich, noch ein bisschen länger gedauert, das wirklich zu verdauen, weil ich glaube, für sie war das schon auch hart, dass der Sohn weg ist. Wobei ich auch sagen muss, heute sind sie stolz. Ich glaube, die sind froh, dass es mir gut geht, dass ich glücklich bin und da ist auch niemand sauer, dass ich weggezogen bin und so selten hier bin.
Sie sind Ranger, Naturschützer auch und Wildhüter. Als Sie damals in Afrika ankamen, da gab es ja sicherlich auch einen Kulturschock. Sie haben es gerade erzählt, die Schlange von 70 vor dem einzigen Telefon, das es weit und breit gab. Ich stelle mir jetzt gerade vor, was wäre gewesen, wenn Sie Ihre Eltern damals angerufen hätten und keiner wäre zu Hause gewesen, hätten Sie sich nochmal anstellen müssen. Gab es da schon auch einen Kulturschock am Anfang?
Ja, auf jeden Fall. Also einfach Afrika an sich ist schon sehr anders. Und wenn man es nicht kennt, das ist natürlich ein bisschen Kulturschock. Wobei ich sagen muss, Namibia, es geht den Leuten recht gut. Die Hauptstadt Windhoek ist irgendwie sehr an Deutschland angelehnt. Also man fühlt sich fast ein bisschen zu Hause.
Hat natürlich historische Gründe.
Genau, auch. Ja. Ja, diese Auffangstation oder Aufzuchtstation, wo ich da dann am Anfang war, weil so viele junge Leute aus Europa da waren, hat man sich eigentlich gefühlt, bis auf diese Gehegeanlagen ringsherum und die ganzen Tiere, war es eigentlich wirklich, als wäre man irgendwo in einer Kneipe abends in Europa. Es waren wirklich nur die Menschen da. Aber ich habe die Tierwelt schön kennengelernt. Und ja, was man vielleicht dazu sagen sollte, was ich da auch kennengelernt habe, ist eben diese Tierstreicheleinheiten geben und sowas, dass darüber läuft viel Tourismus im südlichen Afrika leider. Und es gibt ja auch, wie Sie angesprochen haben vorhin, dieser Traum, den ja vielleicht auch viele andere haben von Afrika, Naturschutz. Und leider gibt es dann doch sowas, dass viele vielleicht sagen, ich mache das mal für 2 Wochen, ich gehe nach Afrika, ich helfe mit, kleine Löwen aufzuziehen. Und das war genau für mich dieser Ansporn. Ich habe wirklich diese Website schon lange verfolgt gehabt und habe ich gesehen, jetzt sind da junge Löwen. Das war für mich so, jetzt muss ich dahin. Super. Und dann bezahlt man ja auch für seine Unterkunft und das Ganze. Dann saß ich da erstmal fest und es war auch am Anfang völlig unglaublich, diese ganzen Tiere. Man kann in die Gehege rein, man kann Geparden streicheln, die kleinen Löwen waren da. Es war wie im Bilderbuch für mich, also genauso wie man es immer sich vorträumt. Ich bin dann länger da geblieben, habe das Programm so ein bisschen mitgeleitet, also mich um diese jungen freiwilligen Gäste gekümmert. Und muss echt sagen, da ist mir dann schon ein bisschen klar geworden, einfach ein Löwe, mit dem kann man die lange spielen mit Touristen, der wird ein bisschen größer, dann geht das nicht mehr. Und auf den Websites wird das im Prinzip angeboten. Die Leute gehen ja hin, um mit diesen Tieren zu kuscheln. Und leider Gottes muss da auch immer ein Nachschub sein, ist ja klar. Und das, wenn man das so über 25, 30 Jahre so ein Programm am Laufen hat, sind das Hunderte und Hunderte von großen Katzen, die irgendwie da aufgezogen werden.
Also man braucht ständig wieder neues, junges Material, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen.
Ja, und wir haben ja immer so die, hatte ich auch völlig diese Idee, ich gehe einfach nach Afrika und ich rette die ganzen Tiere. Ich fliege im Hubschrauber irgendwie rum und wir suchen die Löwen, die sonst geschossen werden oder die vergiftet werden, die kann man ja retten. Und dann lässt man die ja raus, so wie wir das gerne hätten. Ne? Auch die im Zoo vielleicht, wenn es uns nicht passt, wir wollen den Löwe da rausholen. Der muss einfach wieder nach Afrika. Die Realität ist aber leider, dass in Afrika wirklich die Naturschutzgebiete einfach verschwinden, der Platz verschwindet und die Grundlage für die Löwen überhaupt. Und die meisten kennen ja noch so diese Pyramide, das Ökosystem, Nahrungskette, diese ganze breite Geschichte unten mit Insekten, Vegetation und diese ganzen Sachen. Und irgendwann dann die Grasfresser. Und da ganz am oben, die kleine Spitze, sind dann ja nur noch wirklich die Löwen oder Raubtiere und dann die Aasfresser. Und das ist, der Lebensraum verschwindet. Also das heißt, es macht keinen Sinn. Man kann zwar Löwen züchten, die vermehren sich unglaublich gut in Gefangenschaft, aber es macht echt keinen Sinn, sag mal, diese alle auszusetzen oder zu züchten, um sie dann rauszulassen. Und das wird einem so vorgemacht, damit eben die Menschen kommen und Geld bezahlen. Die Realität ist, die Leute, die das machen, haben natürlich eine tolle Zeit. Da kann man gar nichts sagen. Das ist unglaublich. Man kann nah an diese Tiere ran. Man kann die mit der Flasche füttern und streicheln und mit denen laufen gehen. Aber später ist dann doch einfach die grausame Wahrheit, dass die meistens irgendwo verkauft werden, und zwar an Jäger oder an andere Gebiete, die eben Trophäenjagd anbieten. Und da kommen dann oft auch Deutsche, leider viele Amerikaner, Russen, aus einigen Ländern, also wirklich viel, kommen dann eben Menschen, die wirklich viel Geld ausgeben. Das ist so 25.000 bis 30.000 Euro, die dann so einen Löwe kostet, um den abzuschießen. Und zu dem Zeitpunkt ist dann natürlich für Jahre vergessen, wo er aufgezogen wurde, weil da sind schon wieder seit Jahren neue kleine Tiere. Deshalb bin ich dann auch da weg, weil mir irgendwie, ich wusste nicht, ob jetzt dieser Platz direkt wirklich damit was zu tun hat. Auf jeden Fall hat mir das nicht gepasst und ich habe den Sinn nicht gesehen, warum diese ganzen Tiere da sitzen, warum die Junge haben, warum so viele sind und warum diese Menschen alle kommen und glauben, sie machen Naturschutz. Ich wusste überhaupt nichts besser damals. Ich habe nur gesagt, so funktioniert es nicht, und bin dann nochmal nach Deutschland, habe mein CV hier abgeliefert und mich dann per Google entschieden, dass ich nach Botswana will, weil das einfach sich auf Google nach einem schönen Land angehört hat.
Vor fast 10 Jahren, da gab es eine kuriose Wendung in Ihrem Leben, der Wildhüter Valentin Grüner in SWR 1, Leute, als ob Ihr Leben eigentlich nicht schon kurios genug wäre, dadurch, dass Sie viel auf dem afrikanischen Kontinent unterwegs waren, letztlich jetzt in der Wildnis in Botswana leben, kam ein Löwenbaby in Ihr Leben. Und wir reden nicht von einem Märchen, sondern von der Realität.
Eigentlich auch ein bisschen ironisch, weil ich habe ja gerade gesagt, ich wollte diese ganze Aufzuchtgeschichte nicht mehr. Als ich dann in Botswana gelebt habe, habe ich aber eine Connection gekriegt zu so einer Auffangstation. Die hatten das gleiche Problem, die Tiere werden zu viel, die vermehren sich in der gefangenen Situation, obwohl sie eigentlich gerettet werden von Rinderfarmen, wo sie eben Kühe reißen, und das geht nicht, dann sollen sie abgeschossen werden, und anstatt abgeschossen zu werden, in dem Fall dann eben ins Gehege gesetzt, damit dann die Naturschutzbehörden sich überlegen kann, was danach mit den Tieren passiert.
Also ich sehe, da läuft eine Menge schief, offensichtlich in so einem Art Tourismusgewerbe, das da stattfindet.
Genau.
Und da haben Sie eigentlich relativ früh beschlossen, das will ich so nicht, und engagieren sich ja in der Zwischenzeit sogar dagegen.
Ja, vollkommen, gegen diese gefangenen Sachen in Afrika, gegen die Zucht, die in der Gefangenschaft passiert. Wir haben uns auch damals, also von Anfang an, das war mir schon sehr bewusst zu dem Zeitpunkt, trotzdem hatte ich jetzt eine Chance, mein eigenes Projekt zu starten. Der Besitzer von dem Land hat mir erlaubt, dass ich eine kleine Campsite benutzen darf und da meine eigenen freiwilligen Gäste bringen kann, über die wir ein bisschen Einkommen erwirtschaften können. Und er hat mir aber auch völligen Freiraum gegeben, mit diesen Raubtieren dann zu machen, was ich möchte. Das heißt, wir konnten einen Tierarzt bringen, wir konnten uns darum kümmern, dass die sich nicht mehr fortpflanzen. Das war also der Deal, so sind wir da gelandet, und dann kamen die Söger. Das war ganz am Anfang, bevor wir den Tierarzt bringen konnten. Das hat auch einen Haufen Geld gekostet, diese 34 Löwen zu versorgen und gerade tierärztlich.
Deshalb auch, da sollten die sich auch nicht vermehren.
Genau, das haben wir mit Hormonimplantaten gemacht. Im Prinzip, das können ja Menschen auch kriegen, so eine Spritze in den Arm oder sowas, das hält dann länger, muss man die Pille nicht nehmen. Das geht bei Löwen auch, das haben wir also gemacht, damit eben einfach, erstmal damit sie keine Junge mehr haben. Und ganz am Anfang war eben noch ein Wurf da in diesen Gehegeanlagen, und da kam die Söger her, die haben die anderen Löwen, nehme ich an, haben die restlichen Jungen umgebracht, und die Mutter hat die Söger einfach liegen lassen irgendwo unterm Baum.
Vergessen?
Gute Frage. In freier Wildbahn würde die Jungen wegbringen vom Rudel und die ersten so 6 Wochen ganz alleine aufziehen. geht natürlich nicht im Gehege. Und ich nehme mal an, da haben ein paar andere Löwen mit denen gespielt. Die Kleinen sind gestorben dabei, weil sie eigentlich noch viel zu klein sind, um Kontakt zu haben mit so großen Tieren. Und vielleicht hat die Sörger wirklich dann einfach vergessen, liegen lassen. Da ist einfach was schiefgelaufen, weil sie noch mal versuchen, sowas in die Richtung. Ja, ich war wirklich gerade am Anfang. Also hat noch nicht mal richtig losgelegt mit meinem Projekt. Der Besitzer hat dann gesagt, hey, das ist gerade passiert. Der Löwe liegt jetzt da. Du hast das doch gemacht in Namibia so ungefähr.
Und wo war die Mutter? Die war schon
im gleichen Gehege immer noch da.
Aber das Kind,
aber die hat sich gar nicht mehr drum gekümmert. Mhm. Gehege, muss man sagen, hört sich immer, man kennt das ja hier aus dem Zoo vielleicht, aber in Botswana, das waren schon so 6 bis 10 Hektar Gehegeanlagen, also 10 Fußballfelder. Da ist schon Platz, also man muss dann mit dem Auto reinfahren und sich ein bisschen umgucken nach den Tieren. Und da lag die Sörger unterm Busch und die Mutter hat das gar nicht mehr gestört. Wir haben auch gewartet.
Ja. Das heißt, dieses Löwenjunge wäre umgekommen, ganz sicher.
Die wäre ganz sicher gestorben, genau. Und dann habe ich gesagt, gut, eigentlich geht mir das gegen Strich, diese Streichelei und Hand aufziehen. Und anstatt das dann eben ein Spielzeug für die Touristen zu machen, habe ich gesagt, nee, ich ziehe das jetzt auf, aber mache das dann wirklich meine Lebensaufgabe. Dass das eben nicht, oder zumindest die Lebensaufgabe für die Zeit des Lebens des Löwen, dass ich mich wirklich drum kümmere und versuche, das Beste draus zu machen und nicht eben als Spielzeug für ein paar Wochen und dann sowas für Leute anzubieten. Und ja, seitdem, das ist jetzt 10 Jahre her, und seitdem habe ich die Sörger.
Das ist eine verrückte Geschichte, muss man sagen. Haben Sie eigentlich selbst Kinder?
Nee, selbst habe ich keine. Das heißt, Sörger ist wirklich, ja, irgendwie die Tierwelt hat meine Kinder ersetzt, glaube ich, ein bisschen. Das ist schon eine große Verantwortung und ja, Sörger ist schon nur mein Baby.
Sprechen wir da mal drüber. Also, wie wirkte sich das auf Ihr Leben damals aus? Sie sind ja recht überraschend dazu gekommen, wenn man jetzt ein eigenes Kind bekommt, dann hat man ja 9 Monate Zeit, während der Schwangerschaft sich darauf vorzubereiten. Sie haben Sörger gefunden und dann war sie plötzlich da. Hatten Sie denn da schon irgendwie Vorkenntnis? Wussten Sie, wie man die Flasche gibt oder was man da gibt und wie man das macht?
Genau. Da hat natürlich die Zeit in Namibia schon geholfen, weil wir da ja viele Tiere hatten, die auch mit der Flasche aufgezogen wurden. Also hatte ich ein bisschen die Kenntnis, wie man das macht. Der Tierarzt in Botswana damals hat mir viel geholfen am Anfang. Die Formula für die Milch, wir haben das selber gemixt und sowas, dass das richtig funktioniert. Ja, das war so der Start und schon richtig. Ja, man kann sich wirklich nicht darauf vorbereiten. Und dazu kommt, dass ja, ich bin hingezogen, wollte das in Botswana machen. Aber erstmal war das alles relativ frei noch. Man hätte sagen können, hey, ich höre nächste Woche auf, das passt mir nicht mehr. Mit dem Löwe war dann eine Verantwortung da, ja, für die nächsten 20 Jahre damals. Und das ist schon, das macht einem dann schon auch Sorgen.
Ja, hat es Ihnen auch ein bisschen Angst gemacht? Also das ist ja eine ordentliche Verantwortung, wenn man sich überlegt, ich muss mich darauf jetzt einlassen. So eine Löwin, die zieht man ja nicht mal eben 6 Monate auf und dann setzt man sie raus und sie geht ihren eigenen Weg. So ist das ja nicht.
Genau. Das eben, wenn man einmal so einen Löwe aufzieht, das wird mit Sicherheit nicht ein Tier, was man einfach irgendwo im Nationalpark wieder rauslassen kann. Das wird irgendwann jemand auffressen, möglicherweise, oder von anderen Löwen umgebracht. Ja, das war dann klar. Jetzt sitze ich hier erstmal fest. Und das war schon, doch, da hatte ich Angst, muss ich sagen. Das war wirklich nicht geplant. Und ich habe damals, mein Papa hat mir geholfen, einen Kredit aufzunehmen, hat das Haus Deutschland als Sicherheit dafür benutzt. Und ich habe das eigentlich von dem Geld noch gelebt damals. Das heißt, das war natürlich auch, ich sage mal, Mann, jetzt sitze ich hier, ich kann nicht irgendwie sagen, ich gehe weg und suche mir einen Job.
Hat an Sie geglaubt offensichtlich, Ihr Vater?
Der Vater hat sehr an die Sache geglaubt und mich unglaublich unterstützt von Anfang an. Hätte ich auch ohne ihn nicht machen können. Aber das war eine schwere Zeit am Anfang. Witzigerweise eigentlich ist immer noch, aber man gewöhnt sich dran.
Wie tief ist denn da die emotionale Bindung zwischen ihm und dieser Löwin? Das ist ja nun jetzt auch schon eine ganze Weile her, dass Sie sie gefunden haben. Und jetzt haben Sie wahrscheinlich schon einen ganz anderen Stand, was das Wissen und die Bindung zu dieser Löwin angeht, zu Sörger.
Ja, das ist schon eine verrückte Bindung, die ich mit ihr habe. Also sie ist echt, ja, 10 Jahre lang so das einzige Konstante in meinem Leben, was wirklich immer da ist. Und ja, wir haben eine irre Verbindung. Für mich ist es einfach ein unglaubliches Privileg, kann man eigentlich sagen, dass ich die Möglichkeit hatte, diesen Löwen über die 10 Jahre zu beobachten, aufwachsen zu sehen. Und ich glaube, im Unterschied zu vielen anderen Plätzen, wo das auch passiert, dass diese Tiere aufgezogen werden, da liegen die irgendwo auf der Veranda, auf dem Sofa, sitzen im Auto. Das habe ich mit Sörger nie gemacht und ich habe wirklich sie einfach in ihrem Lebensraum gelassen, die ganze Zeit. Und ich glaube, das ist was ganz Besonderes. Und für mich, diese anzuschauen, wie die Tiere instinktiv das Richtige machen und ohne dass jemand denen was beibringt, einfach lernen, hey, ich kann, also wie man jagt, wie man sich im Busch verhält. Und jetzt kann ich wirklich neben Sörger die über den Sand kriechen durch die Büsche, während wir am Jagen sind bis auf ein paar Meter an so eine Herde Gnus rankommen. Mhm. Und das ist natürlich was, was, glaube ich, sehr, sehr wenige Menschen, wenn überhaupt jemand, wirklich erleben konnten bis jetzt.
Ein eigenes Reservat für seine Löwin Sirga, das hat sich Valentin Grüner zum Ziel gesetzt. Und er schreibt seine Geschichte auch auf, auch um was zu erreichen für die Natur in Afrika. Ihr Buch heißt Löwenland. Das ist ja selbst in den Weiten einer Wüste von Botswana gar nicht so einfach, eine Löwin aufzuziehen. Hat Sirga ihre Löwin, die sie vor 9 Jahren gefunden haben und selbstständig aufgezogen haben, hat die denn auch Kontakt zu anderen Löwen? Oder ist die nur mit ihnen zusammen?
Im Moment ist Sirga wirklich nur mit mir zusammen. Sie hat im alten Gebiet, bevor wir einen Umzug gemacht hatten, da hatte sie vokalen Kontakt, weil die anderen Löwen immer gebrüllt haben. Sie wollte da aber nie hin. Ist auch wirklich, wenn wir frei draußen unterwegs waren, davon weggerannt. Sie ist einmal zufällig da vorbeigekommen, weil sie hat eine Herde Antilopen gescheucht. Und das war das einzige Mal in der ganzen Zeit mit ihr, dass sie einfach sie umgedreht hat und zurückgerannt ist, obwohl Antilopen direkt vor ihr waren. Das war, weil sie die Löwen gesehen hat im Gehege. Also hat sie wirklich Angst gehabt davor. Und dann wollten wir natürlich auch nicht irgendwie, dass sie Kontakt kriegt zu den Tieren, wenn sie gar nicht will. Und inzwischen hat sie Kontakt mit Löwen, weil wilde Löwen jetzt in unserem neuen Gebiet relativ regelmäßig vorbeikommen und, ich sag mal, Hallo sagen zu ihr. Das sind meistens männliche Löwen, immer bis jetzt. Die weiblichen sind nie direkt zu uns gekommen.
Also auf der Suche nach einer Partnerin.
Genau.
Sozusagen.
Und die finden natürlich jetzt so ein hübsches Mädchen, was da gesund und munter im Gehege sitzt, ganz interessant.
Müssen Sie ja sagen, ne? Als Vater.
Genau, ist ja wirklich mein Baby. Aber ja, das heißt, die kommen vorbei. Bis jetzt ist der Kontakt aber wirklich nur durch den Zaun gewesen. Das braucht immer ein paar Monate, bis die sich verstehen oder ein bisschen warm werden. Man merkt das dann, wenn die anfangen, zusammen zu sprechen. Und ja, also hat sie ein bisschen Kontakt und hoffentlich bald aber auch richtig, dass sie also einen festen Freund bekommt.
Wollen Sie denn, also ist Ihr Ziel denn am Schluss dann auch die Löwin, also Sirga, auszuwildern? Soll die irgendwann wie eine normale Löwin leben oder ist das gar nicht möglich?
Meiner Meinung nach ist das wirklich nicht möglich. Das heißt, Sirga, sie hat jetzt ein Reservat, was wir ihr eingerichtet haben. Das hat also, das ist 4x5 Kilometer, 2000 Hektar. Ist immer schwierig, das wirklich als Größe sich vorzustellen, aber
wir können es ja mal so versuchen. Ist das für eine Löwin ein normales Gebiet, das sie normalerweise durchstreift, oder ist es dann doch wiederum begrenzt?
Genau, wissenschaftlich ist das sowas, wo ein Revier für ein kleines Rudel Löwen einfach anfängt. Dass die also wirklich ein Gebiet der Größe einfach benutzen und da auch nicht rausgehen. Mhm. Und das haben wir eben eingezäunt, damit sie nicht raus kann, damit sie Menschen keinen Schaden anrichtet, aber auch damit sie nicht gewildert werden kann in Gegenden oder einfach geschossen als Problemtier, was ja auch passiert häufig.
Das ist überhaupt eine spannende Frage. Löwen sind ja Raubtiere und da können die ja noch so viel mit ihnen zusammenleben. Es bleibt ja trotzdem ein Raubtier.
Ja,
das heißt, es ist auch für sie gefährlich. Also es gibt in ihrem Buch ein Bild, da haben sie einen ordentlichen Kratzer auf. Also
ja,
die kriegen schon auch mal was ab.
Ich kriege ab und zu mal was ab, ist zum Glück nie groß. Und auch der Kratzer am Kopf, das war ja schon ordentlich einmal so von hinten bis vorne rüber. Aber da ist ihr nur die Kralle in meiner Käppi hängen geblieben und dann wollte sie die Pfote wegziehen und das ist dann natürlich einmal über den Kopf gegangen.
Also es gibt keine bösen Absichten der Löwin ihnen gegenüber?
Nee, genau.
Kann
ich glaub,
es nicht geben?
Ja, die kann es wirklich nicht geben. Ich glaube, wenn es die gibt, dann geht das gleich richtig schief. Ich meine, selbst bei Siegfried und Roy oder sowas ist das ja auch passiert und nicht mal das war böse Absicht unbedingt.
Ehrlicherweise genau der berühmte Fall, den ich jetzt gerade im Kopf hatte.
Ja. Genau, das ist wirklich das, also kennt ja jeder eigentlich die Story und das war auch keine böse Absicht und trotzdem querschnittsgelähmt eigentlich, ne? Und das ist schon hart, das heißt, selbst ohne böse Absicht kann da echt was schiefgehen, weil es unglaublich große, starke und auch gefährliche Tiere sind und ich glaube, wenn da mal böse Absicht im Spiel wäre, dann würde ich jetzt hier nicht mehr sitzen, sag ich mal.
Sie haben lange jetzt schon in der Wildnis gelebt, wir haben viel darüber gesprochen, wie das so ist, welche Besonderheiten das hat und dann haben Sie auch noch eine Löwin aufgezogen, das unterscheidet Sie vielleicht auch nochmal von vielen anderen, war ja so auch nicht geplant. Wie hat das denn Ihre Beziehung zu anderen Menschen verändert? Also können Sie überhaupt eine normale Beziehung führen, ohne die Löwin jetzt mit einzubeziehen? Also Sirga wird ja nicht unbedingt, die ist doch bestimmt auch mal eifersüchtig.
Die wird eifersüchtig, genau. Also ich gehe sie in ihrem Lebensraum besuchen, sage ich immer gern. Ich will sie wirklich nie in meinem Lebensraum haben. Ich glaube, das wäre auch dann zu gefährlich, weil da hat natürlich so ein wildes Tier keine Instinkte für diese Sachen, die wir bauen. Gebäude, Zelte, Autos. Das passt ja nicht instinktiv in das Bild für einen Löwe rein. Das heißt, ich gehe wirklich mit ihr in ihren Lebensraum. Sie kann also wirklich nicht zu mir nach Hause kommen, sage ich mal, wenn ich in der Küche sitze. Von daher, ich habe eine Freundin, mit Sicherheit auch keine normale Beziehung. Die muss ja auch einfach da draußen leben. Sie hat mein Leben also schon sehr verändert und so was wir eine normale Beziehung nennen würden, geht einfach nicht mehr, weil ich da wirklich fest sitze, wegen der Löwen und der Verantwortung, die ich habe.
Kann die sich denn gut darauf einlassen, ihre Freundin? Sarah heißt sie, ne?
Sarah heißt sie, genau. Ja, die lässt sich sehr drauf ein. An Sirga kann sie natürlich auch nicht ran. Also niemand außer mir heute kann mehr mit Sirga direkt irgendwie was machen. Aber die Sarah liebt das Leben da draußen genauso wie ich. Wir haben ein paar Vogelstrauße, die kommen vorbei, Stachelschweine abends immer. Sie liebt die ganzen Tiere und kümmert sich da um alles. Die sind alle wild, kommen aber für ein paar Snacks vorbei. Und ja, sie liebt das Leben genauso wie ich. Und ich glaube, anders würde es auch nicht gehen.
Klingt alles sehr romantisch. Was muss man denn mitbringen an Charaktereigenschaften, damit man da draußen in der Wildnis gut leben kann?
Ich glaube, irgendwie muss man mit sich selbst in Ordnung sein, damit man wirklich so lange klarkommt ohne Ablenkung, weil man halt wirklich sehr einsam ist, kann man sagen, auf gewisse Weise. Es gibt einem mehr Zeit zum Nachdenken als im normalen Leben. Ist also schon nicht so einfach immer. Und es gibt auch schwierige Zeiten, auch als Beziehung, wenn man einfach nur zu zweit die ganze Zeit aufeinander hockt, ohne Freunde zu sehen, ohne mal wegzugehen. Man kann nicht mal mit jemand anderem einen Kaffee trinken. Man ist einfach 24 Stunden am Tag wirklich im gleichen Gebiet, hockt irgendwie aufeinander. Das kracht auch schon mal ab und zu ein bisschen. Also es ist wirklich nicht immer einfach. Hört sich sehr romantisch an. Ist es auch, wenn man mal für 2 Wochen vorbeikommt. Aber
hat aber auch Härten im Alter.
Kann auch richtig hart sein, ja.
Sie gehen ja noch darüber hinaus. Also es ist ja nicht nur Ihren persönlichen Traum zu verwirklichen, sondern Sie schreiben tatsächlich auch in Ihrem Buch in Löwenland Ihre eigene Geschichte auf. Aber Sie haben sich auch dem Naturschutz verschrieben. Was wollen Sie gerne erreichen? Also ich denke, als einzelner Mensch ist es wahrscheinlich eine Utopie, dass man sagt, ich möchte den afrikanischen Kontinent retten.
Nee, was ich glaube ich realistisch erreichen kann, ist ganz im Kleinen in unserer Gegend einfach mit den Gemeinden ringsrum zu arbeiten. Das geht jetzt gerade los, auch im kleinen Rahmen schon. Wir kriegen jetzt im August das erste Mal eine Schulklasse. Das wird von der Regierung organisiert. Ich bin auch echt stolz, dass das passiert, dass die zu uns bringen wollen. Das werden so, ich glaube, um die 30 Kinder sein, so 16, 17 Jahre alt, die dann da eine Woche bei uns über die Natur lernen. Die Menschen in Afrika werden letztendlich diejenigen sein, die ihre Natur schützen werden. Das sind nicht wir von hier aus. Und das ist also das große Ziel, dass wir mit den lokalen Gemeinden, natürlich gerade mit den jungen Menschen, weil das sind jetzt die nächste Generation, die sich da um diese Gegenden kümmern werden, dass die einfach ein Bild kriegen von der Natur und was eigentlich möglich ist. Die meisten Menschen da, natürlich wissen die, was ein Löwe ist, aber die haben noch nie einen gesehen. Die kommen nie in die Nationalparks rein. Das ist einfach eine Pest, die will man nicht haben. Man hat Angst davor. Und man will eigentlich in die Stadt, man will das, was man im Fernsehen aus Europa, aus Amerika sieht, das so das Zielstreben. Und also es geht darum, Wege zu finden, nachhaltig von der Natur und mit der Natur zu leben und das den Menschen beizubringen. Und ich glaube, wir können das wunderbar bei uns im Gebiet aufbauen und dann einfach Menschen bringen und einfach zeigen, hey, schau mal, wie schön das ist. Und natürlich auch die wilden Tiere vorstellen. Das ist das große Ziel. Und ich glaube, klar kann man jetzt Afrika, auch Botswana als Land nicht verändern. Aber in unserer Gegend, in der Ecke von der Kalahari, wo wir sind, können wir, glaube ich, schon was sehr Positives erreichen.
Ein richtiges Lebensprojekt. Und dafür drücke ich Ihnen wirklich ganz fest die Daumen.
Dankeschön.
Vielen Dank für Ihren Besuch, Valentin Grüner. Und bitte schöne Grüße aus Deutschland an Sirga.
Vielen Dank, ich bedanke mich.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute.